Heute bei «Apropos», an dem Ort, wo der Krieg ganz nahe ist. Im Donbass, im Osten der Ukraine, rückt das russische Militär Tag für Tag weiter vor. Das Dorf Mirnochrad, vor dem Krieg ein Ort mit 46'000 Einwohnerinnen und Einwohnern, ist unterdessen zwangsevakuiert worden. An fast keinem anderen Ort ist der Krieg näher und an fast keinem anderen Ort spürt man stärker, wie er sich für die Menschen anfühlt. Die Auslandsredaktorin und die Osteuropa-Expertin Klara Lipkowski hat Mirnochrad vor kurzem besucht und in einer neuen Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger reden wir über ihre Eindrücke. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Klara.
Hallo Mirja.
Klara, du hast vor kurzem Mirnochrad besucht. Was ist das für ein Ort?
Also Mirnochrad ist eine Stadt oder ja ein Ort im Osten der Ukraine in der Region Donetsk. Und diese Region ist auch schon in Teilen russisch kontrolliert. Und die russische Armee will diese Gegend komplett einnehmen. Und Mirnochrad liegt direkt vor Pokrovsk, also Pokrovsk. Das ist die Stadt, die im Moment besonders im Zentrum steht der Aufmerksamkeit, weil sie eben einen wichtigen Bahnhof hat und strategisch wichtig ist deswegen für die russische Armee. Und Mirnochrad liegt eben genau vor Pokrovsk und wird deswegen auch Satellitenstadt sozusagen von Pokrovsk genannt. Und Mirnochrad, das hast du erwähnt, hatte mal 46.000 EinwohnerInnen und heute, muss man sagen, sind eigentlich die meisten geflüchtet. Und als wir da waren Ende August, sind wir in die Stadt reingefahren. Das war damals schon so eine sehr, ich sag mal, gespenstische Stimmung, weil man hat überall verbarrikadierte Häuser gesehen. Also auch Läden waren mit so Holzplatten ausgestattet oder Fenster vor Läden waren mit Holzplatten ausgekleidet und teilweise mit Planen, teilweise so zugetaped, damit man sich eben schützen kann. Und ja, wir sind dann da reingefahren und die Straßen da, die sind teils sehr breit. Es gibt da kleinere Häuser, die so ein bisschen an so Cottages erinnern. Es gibt aber auch große Wohnblöcke und wie gesagt, überall sah man eben diese verbarrikadierten Fenster. Und insgesamt waren einfach damals schon sehr wenig Menschen auf der Straße überhaupt zu sehen.
Klara, du hast so eine gespenstische Stimmung beschrieben, wo du dort angetroffen hast in Mirnochrad. Was ist denn gerade los in dem Ort und um den Ort, also im Donbass?
Also generell im Donbass muss man leider sagen, dass die Situation eigentlich immer nur schlimmer wird. Wir hören, dass die russische Armee immer weiter fortschreitet und immer mehr Gebiete einnimmt. Am Montagabend und am Dienstagabend hat sich dazu das ukrainische Militär geäußert und eben auch dann eingeräumt, dass Selidowe, eine weitere Ortschaft, eingenommen wurde von russischer Seite. Und dann hat sich ein Generalmajor auch noch geäußert, der davon gesprochen hat, dass die Front zusammengebrochen sei. Das ist eine sehr starke Aussage. Es bezieht sich dann eben vor allem eben auf den Donbass und die Region Pokrovsk. Und zu deiner Frage, also wegen Mirnochrad, da ist es jetzt so, da wird auch täglich angegriffen. Die Bomben und Raketen gehen dort auch täglich nieder. Und es war jetzt vor kurzem so, dass auf der direkten Verbindungsstraße vom Osten nach Mirnochrad gehend drei Ortschaften auch eingenommen worden sind. Das ist erst gar nicht so lange her. Und man kann das auf Deep State Map nachschauen. Das ist eine Karte, die den Kriegsverlauf oder den Frontverlauf sehr gut abbildet und immer sehr aktuell hält. Und wir sehen, dass die russische Armee wirklich fast in der Stadt steht.
Die russische Armee ist also dort in unmittelbare Nähe. Du hast ja gesagt, Mitte August, wo du da warst, hast du praktisch keine Menschen mehr angetroffen. Weiss man etwas darüber, wie viele Menschen trotzdem nach wie vor noch in Mirnochrad leben?
Also genaue Zahlen habe ich keine. Ich weiß noch, damals, als wir da waren, sollen es noch 16.000 Menschen gewesen sein ungefähr. Und dann im Laufe der nächsten Tage, Wochen, und jetzt Monate sind eben Tausende evakuiert worden. Also es sind nicht mehr viele vor Ort. Ich habe ein Video vom 14. Oktober gesehen. Darin filmt ein ukrainischer Soldat aus seinem Pickup, wie er durch die Straßen von Mirnochrad fährt. Und das ist, finde ich, auch wirklich schwer mit anzusehen, weil man sieht dort Häuser in Qualm aufgehen, teils in Schutt und Asche, verbrannte Bäume. Und man hört auch die Einschläge von Bomben. Und man sieht auch von frischen Einschlägen gerade noch der Qualm aufsteigt. Und der Soldat sagt dann, man sieht ihn dann auch, weil er richtet dann das Handy auch auf sich in seiner kompletten Schutzausrüstung in diesem Pickup, sagt dann, das ist komplett neuer Beschuss und so ist das Leben hier in Mirnohrad, so geht das jetzt gerade.
Це абсолютно тільки що прильоти свіжі. Таким життям живе Мирноград. Ну, короче, якось так.
Und es zeigt wirklich im Grunde eine Stadt, die tot ist und trotzdem noch zerbombt wird.
Wo du Mirnohrad damals besucht hast, hat sich eine Frau, die du getroffen hast, gerade entschieden, um die Stadt zu verlassen, nämlich Olga. Wer ist sie und wo hast du sie angetroffen?
Ja, da muss man ein bisschen zurückgehen. Das war im Grunde so eine Verkettung von Zufällen, will ich sagen. Wir waren in diesen Tagen eben im Donbass unterwegs und viel in der Nähe von Pokrovsk und kamen dann so im Gespräch mit Leuten von vor Ort mit, dass über den Bahnhof in Pokrovsk evakuiert werden sollte. Und dann sind wir hingefahren, um mit den Menschen dort zu sprechen. Und da haben wir dann Olga getroffen, die aus Mirnohrad eben kam.
Und was hat sie an dem Bahnhof gemacht an dem Tag?
Ja, wir haben sie im Getümmel sozusagen kennengelernt, weil sie war gerade dabei, ihre Taschen in den Zug zu hieven. Sie hatte so einen Trolley dabei, der war bis oben hin vollgepackt. Sie hatte eine Tasche noch dabei und dazu noch eine Box mit ihrer Katze drin. Und sie stieg dann gerade in den Zug und es war so eine hektische Situation, weil es kam dann auch noch eine Busladung mit Menschen, die evakuiert werden sollten. Und dann half man natürlich beim Einsteigen und unterhielt sich dabei. Und dann konnten wir uns im Zug selber auch noch miteinander unterhalten. Und dann war sie auch bereit, uns ein bisschen was von sich zu erzählen.
Was hat sie euch erzählt?
Also sie hat uns ein bisschen geschildert, dass sie schon länger mit dem Gedanken gespielt hat zu fliehen, weil einfach die Einschläge immer öfter kamen. Der Beschuss war sehr, sehr stark, hat sie geschildert. Und sie eigentlich nie weg wollte. Das war ihre Heimat und sie hat sich der auch sehr verbunden gefühlt. Aber irgendwann gemerkt, dass es nicht mehr geht. Also dass sie es auch nicht mehr aushält und dass es einfach auch zu gefährlich ist für ihr eigenes Leben. Und dann hat sie also vielleicht auch noch zum Kontext, sie ist 77, hat sie uns erzählt und war selber aber nicht so genau sicher, wie sie aus dieser Stadt eigentlich rauskommen kann und überhaupt auch wohin. Und dann hat ihre Tochter wohl in einem Chat erfahren, dass es diese Evakuierung gibt. Und dann hat sie ihr den Termin genannt und dann ist eben Olga, hat sich auf den Weg gemacht. Mit ihrem Hab und Gut sozusagen ist sie dann in Pokrovsk angekommen. Und dann, ja, saß sie da in diesem Zugabteil und war wahnsinnig höflich und nett und hat sich auch über das Interesse gefreut an ihrer Geschichte. Aber sie wirkte auch sehr desorientiert und tief traurig.
Hat sie denn schon ein Ziel gehabt, wo sie hätte anfahren wollen?
Ja, das hat sie dann im Laufe erzählt, dass sie nach Rivne wollte. Das ist dann weiter westlich in der Ukraine. Und da wollte sie dann zu Verwandten. Und das haben wir dann oft gehört, dass Menschen im Zuge dieser Evakuierung eben irgendwelche Verwandten aufgetan haben im Land und die sie dann eben aufnehmen, zu denen sie dann fahren können und sich dort erstmal niederlassen können, bis man irgendwie weiß, ob man zurückkehren kann, was in ihrem Fall sehr unwahrscheinlich ist, oder ob man sich irgendwo anders ein Leben aufbauen kann.
Olga hat beschlossen, zum Flüchten aus Mirnohrad. Du hast aber damals bei deinem Besuch im August auch jemanden getroffen, der nach wie vor dort bleiben wollte, nämlich der Oleg. Wer ist er?
Ja, der Oleg, den haben wir auch durch eine Verkettung von Zufällen sozusagen kennengelernt. Also wir haben uns mit Olga über Mirnohrad unterhalten. Sie hat uns auch beschrieben, in welchem Wohnblock sie gelebt hat und dass sie eben dort erlebt hat, wie die Bomben einschlugen. Also wirklich vor einigen Monaten in einem Kindergarten, dann in einem Wohnhaus ganz in ihrer Nähe. Und dann sagte sie uns eben auch so, ja, es hätte genauso gut mein Haus treffen können. Also sie ist eigentlich mit dem Glück davon gekommen. Aber dann hat sie uns eben geschildert, wo sie lebte. Und dann wollten wir dorthin fahren und uns einfach dieses Ausmaß der Zerstörung anschauen. Und sind dann nach Mirnohrad rein, das habe ich anfangs beschrieben. Und dann haben wir so ein bisschen auch durchgefragt, weil wir haben beispielsweise an einer Bushaltestelle eine Familie gesehen, die eben auch dabei war, jetzt gerade sich evakuieren zu lassen. Und die wussten dann, welcher Block das ist. Und meinten dann so, ja, da müsst ihr da nach rechts abbiegen, ein Stück geradeaus und nochmal nach links und dann seid ihr da. Und dann haben wir auch tatsächlich diesen Kindergarten gefunden, der beschossen wurde, und das Wohnhaus, und sind dann da einfach auch ein bisschen rumgelaufen, um uns das einfach nochmal ein bisschen zu vergegenwärtigen, was da passiert war. Und währenddessen sind auch eben immer weiter die Einschläge passiert. Also wir haben die auch selber die ganze Zeit gehört. Und das gehört leider auch zur Geräuschkulisse im Donbass einfach dazu. Und mal sind die Einschläge näher, mal weiter weg. Und jedenfalls sind wir dann trotzdem da rumgelaufen und haben Fotos gemacht. Und auf der Rückseite eines dieser Wohngebäude ist dann ein Mann plötzlich aufgetaucht, auf uns zugekommen und hat sich mit Oleg vorgestellt. Und der hatte uns da offenbar rumlaufen sehen. Und er hat dann gemeint, er wolle uns was zeigen und wir sollten doch mal mitkommen. Und das war ein recht unwirklicher Moment, in diesen Trümmern und beschossenen Wohngebäuden dann diesen Mann auftauchen zu sehen.
Mhm. Also, was er euch wollte zeigen, ist eher unerwartet an so einem Ort. Was macht der Oleg nämlich in Mirnochrad?
Ja, genau. Er hat sich da in seiner Wohnung und in dieser Wohnanlage, die auch so ein bisschen begrünt war, vor allem um Katzen gekümmert und um Hunde, die er von Evakuierten übernommen hatte, die wiederum diese Tiere hinterlassen hatten. Und er hat es irgendwie als seine Aufgabe gesehen, sich jetzt um diese Tiere zu kümmern, und war der festen Überzeugung, dass er jetzt diesen Ort nicht verlassen kann. Und hat uns dann eben gezeigt, wo er die Katzen füttert. Und er hat uns erzählt, dass er es zweimal am Tag macht. Dann wollte er uns in seiner Wohnung noch zeigen, wie er diesen Kascha, so einen Brei zubereitet. Und dann sind wir auch mit ihm noch in diese Wohnung gegangen. Und das war auch sehr unwirklich, weil die in diesem Gebäude war, das von einer Bombe auch getroffen worden war. Aber seine Wohnung war relativ intakt. Auch wieder so verbarrikadiert, wie ich das vorhin beschrieben habe. Aber er hat da noch gelebt.
Das heisst, der Oleg lebt dort eigentlich zwischen den Trümmern, kann man sagen, und kümmert sich um die zurückgelassenen Tiere. Wo ihr mit ihm zusammen sind, habt ihr ja sehr direkt erlebt, was es bedeutet, wenn die Front so nah ist. Was ist da passiert?
Ja, das war ein wirklich schwieriges Erlebnis, weil wir haben, das habe ich vorhin erwähnt, immer wieder auch Einschläge gehört. Und wir wussten, der Krieg ist nah. Das ist leider einfach im Donbass mitschwingendes Risiko, wenn man sich dort aufhält. Und wir haben uns dann noch unterhalten mit Oleg. Und ja, wir wollten einfach mehr über ihn erfahren und sind dann da einfach noch ein bisschen geblieben. Und dann hörten wir aber irgendwann Schüsse. Und wenn man Schüsse hört, das ist schon ein Zeichen dafür, dass es jetzt irgendwie sehr nahe kommt. Und direkt danach, nach diesen Salven, hörten wir dann eben so eine Bombenexplosion. Und das ist halt einfach, also wenn eine Bombe so nah runtergeht, dann spürt man eine Druckwelle. Und das ist einfach sehr eindrücklich. Und das ist für die Menschen dort, das muss man halt leider dazu sagen, weitgehend normal geworden, oder es gehört auf jeden Fall mittlerweile auch zum Alltag. Und für uns war das natürlich sehr eindrücklich. Ich habe dann Oleg angeschaut und er hat dann weiter in seinem Topf gerührt mit dem Kascha für die Tiere. Und ich habe ihn auch gefragt, so, war das jetzt nicht schlimm für dich oder wie hast du das wahrgenommen? Und er meinte so, ja, natürlich war das schlimm, aber das erlebe ich ja jeden Tag.
Was habt ihr herausgefunden über den Hintergrund von dieser Bombe, die ihr gehört habt?
Also wir sind dann aus diesem Wohnblock raus, weil wir mussten auch aus Sicherheitsgründen einfach aus Mirnochrad dann raus. Dann sind wir über die Ausfahrtsstraße gefahren und dann stieg vor uns dieser Rauch auf, der eben von dem Einschlag der Bombe kam. Und dann war uns klar, okay, das musste eben genau diese Bombe gewesen sein, die wir gehört hatten. Und man hat dort eben gesehen, dass es ein großes neunstöckiges Haus ist, unbewohnt, also das war leerstehend. Also es standen an den Seiten noch so Gerippe und in der Mitte war alles weggebombt. Und die ganzen Trümmer lagen auf der Straße. Ein Auto stand in Flammen und es wurden dann auch Verletzte weggetragen. Die Erschütterung war wirklich extrem stark und das hat uns schon vermuten lassen, dass das wirklich eine Bombe mit großer Explosionskraft war. Und das hat sich dann auch später bestätigt. Dann haben wir dann erfahren, dass das eben eine sogenannte Gleitbombe war. Und diese Bomben, die werden von russischer Seite aus seit einiger Zeit jetzt inzwischen eingesetzt. Und die sind dafür eben bekannt, dass sie eine extreme Zerstörungskraft haben. Und teilweise sind die 1500 Kilogramm schwer. Und wenn die dann mehrfach an einem Tag am gleichen Ort eingesetzt werden, das hat natürlich einen extremen Effekt.
Was gibt es denn für Erklärungen, wieso man jetzt auf ein leerstehendes Wohnhaus so eine Gleitbombe abzielt?
Ja, das haben wir uns auch gefragt. Ich erkläre mir das zum einen so, dass diese Gleitbomben sind eigentlich ungelenkte Bomben. Die hat Russland noch aus Sowjetzeiten im Bestand. Die werden einfach schnell und günstig umgebaut und die sind dann im Anflug sozusagen nicht so präzise, dass man davon ausgehen kann, dass wirklich dieses Haus das konkrete Ziel war. Aber man muss auch sagen, was wir im Vorgehen der russischen Streitkräfte sehen, ist, dass sie wirklich mit dieser ungeheuren Zerstörungskraft, die ich erwähnt habe, dort eigentlich alles Leben und alle Gebäude dem Erdboden gleich machen wollen, weil solche Gebiete dann einfach leichter einzunehmen sind. Und dann kommt noch ein dritter Punkt hinzu. Das ist die Tatsache, dass damit Landstriche entvölkert werden sollen. Und das macht eben den russischen Vormarsch dann einfacher.
Der Oleg, der sich um Katze und Hunde kümmert, ist ja einer von denen, die gesagt haben, sie möchten trotzdem im Mirnochrad bleiben. Ist das nach wie vor noch so gewesen, auch nachdem die Bombe eingeschlagen ist?
Also wir hatten ihn dann auch gefragt, irgendwie will er nicht jetzt mit uns diese Stadt verlassen, aber das wollte er natürlich nicht, das hat er uns auch vorher sehr deutlich gemacht. Und wir haben dann aber den Kontakt mit ihm gehalten und immer wieder nachgefragt, wie es ihm geht. Und irgendwann hat er uns dann berichtet, dass er sich jetzt entschlossen hat, auch zu gehen. Da liefen auch schon die staatlich organisierten Evakuierungen beziehungsweise die Evakuierung der Regionsverwaltung. Aber er hat dann das privat organisiert und ist dann privat raus, hat dafür aber extra so einen Lieferwagen gemietet und einen Fahrer angeheuert, um dann auch die Tiere in Käfigen mitnehmen zu können.
Wo lebt er jetzt?
Er ist jetzt in einem Haus nahe Tarasivka in der Nähe von Kiew und lebt dort bei Freunden. Und wir haben ihn dann dort nochmal besucht und waren dann eben auch sehr erleichtert zu sehen, dass er jetzt in so einer idyllischen Gegend wohnt. Also es war wirklich so ein Vorort von Kiew mit schönen begrünten Vorgärten mit Blumen, die noch blühten im späten August und so einem kleinen lokalen Markt in der Nähe und so. Und das war ein sehr großer Kontrast. Und genau, da lebt er jetzt erstmal. Bei dem Haus gibt es einen großen Garten. Da hat er dann mit seinen Freunden Käfige gebaut für die Tiere. Also er hat dann 9 Katzen mitnehmen können von den insgesamt 20, die er dort gepflegt hat. Und einen Hund hat er auch noch mitgenommen. Und jetzt ist mein letzter Stand, dass es ihm insgesamt besser geht, weil er hat uns damals noch geschildert, dass er eigentlich kaum isst, kaum schläft und dass er einfach ja, sehr unruhig ist, auch in Gedanken an die zurückgelassenen Tiere und so weiter. Jetzt inzwischen geht es ihm wohl ein bisschen besser. Und was auch eine positive Nachricht ist, ist, dass die Katzen jetzt auch versorgt werden können, weil er die jetzt in Kliniken bringen kann und dort eben, die wurden untersucht, die wurden sterilisiert teilweise oder es ist teilweise noch im Gange und das ist irgendwie eine positive Nachricht, die, was ich vielleicht auch noch erzählen kann hier an der Stelle, deswegen überhaupt zustande kam, weil sich nach unserer Berichterstattung über Oleg Menschen gemeldet haben, die helfen wollten.
Clara, du hast ja jetzt die Ukraine besucht, Mirnochrad. Du bist jetzt selber sehr nah an die Front angekommen. Wie reist man dort eigentlich im Moment als Journalistin?
Also das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wo man sich im Land aufhält. Ich war teilweise allein unterwegs, etwa in Odessa oder in Kiew oder in Lviv. Aber im Donbass war ich in ständiger Begleitung eigentlich unterwegs. Und grundsätzlich kann man mit so einer Pressekarte, die man dann hat, auch die Regionen bereisen und Interviews führen. Aber es ist natürlich je näher zur Front, umso schwieriger. Also einfach, ich hatte ja eigentlich nirgendwo Zugangsprobleme. Aber es ist natürlich dann auch irgendwann eine Frage der Sicherheit. Grundsätzlich, also kann man schon wirklich gut reisen. Man muss aber natürlich ständig auch mit Luftalarm rechnen. Also je nachdem, wo man sich aufhält in der Ukraine, stellt man eben dann im Handy die Warn-App ein und dann weiß man zum Beispiel in der Region Odessa, wenn jetzt da wieder eine Rakete anfliegt, dann weiß man Bescheid und muss dann in gegebenenfalls eben in einen Schutzbunker. Das ist in Kiew genauso der Fall und das ist natürlich im Donbass auch so. Und da ist es aber teilweise wirklich so, dass nachts stündlich oder öfter der Luftalarm losgeht. Also man hört den dann auf dem Handy und gleichzeitig draußen auf der Straße.
Du hast gesagt, dass du teilweise nicht allein unterwegs warst. Wer hat dich begleitet?
Ja, ich war mit zwei journalistischen Kollegen unterwegs. Es war einmal ein sogenannter Fixer, also ein lokaler Journalist, der dann Termine und Treffen für mich sozusagen fixt, also ausmacht und sich einfach vor Ort sehr gut auskennt und auch die Gefahrenlage gut einschätzen kann. Und der andere Kollege war ein Fotograf und er kannte auch die Gegend sehr gut und hat auch teilweise Kontakte vermittelt oder noch Ideen für Themen irgendwie vorgebracht. Und da waren wir eigentlich immer dann zu dritt unterwegs.
Du hast ja mit Soldatinnen und Soldaten von den ukrainischen Streitkräften können reden. Was haben sie dir erzählt?
Das waren natürlich sehr unterschiedliche Gespräche, die wir da geführt haben. Wir haben da mit DrohnenpilotInnen zum Beispiel gesprochen. Die waren, fand ich, sehr motiviert, sehr patriotisch eingestellt und sehr engagiert. Und ich habe aber auch zum Beispiel InfanteristInnen kennengelernt, die sehr müde waren vom Kriegsdienst, von 2,5 Jahren an der Front, die nicht abgelöst werden, die das aber dringend wollen, wenigstens für ein paar Monate und überhaupt keine Aussicht darauf haben, die teilweise rotieren zu anderen Stellungen und irgendwie eine Woche oder 2 Wochen vorher nicht wissen, wohin es geht. Und in allen Gesprächen, aber das hat man wirklich sehr deutlich rausgehört, ist eine sehr, sehr große Abneigung gegenüber eigentlich alles, was russisch ist, heraus. Also ArmeevertreterInnen, aber auch genauso russische Gesellschaft. Das kann man auch natürlich verstehen. Und es war sehr, sehr offensichtlich und sehr eindrücklich auch.
Also gewisse Unversöhnlichkeit. Hast du denn auch Momente erlebt, wo der Krieg trotz allem weiter weg erschienen ist?
Ja, ich finde das schwierig, weil der Krieg ist einfach omnipräsent in dem Land. Also egal, wo man sich aufhält, als ich in Kiew war, wo es vergleichsweise ruhig sein kann, auch nicht immer, bei Weitem nicht, und wo es vergleichsweise sicher ist, weil die Luftabwehr eben so stark ist, selbst da ist es einfach Gesprächsthema und ständig hat man dann trotzdem irgendeinen Alarm auf dem Handy. Und klar, die Cafés sind voll, die Restaurants sind voll, aber es gibt in dem Sinne diese Normalität von Unbeschwertheit oder sowas nicht. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Und ich war dann auch einmal bei einer Abendveranstaltung und habe mich da mit ganz vielen Leuten einfach auch auf der Straße unterhalten. Und so. Und das ist einfach Thema ongoing. Das ist natürlich auch klar. In Odessa zum Beispiel schien der Krieg irgendwie zwischendurch mal weiter weg, aber auch nur bis zum nächsten Luftalarm. Also da wird zwar vorrangig dann der Hafen beschossen, das heißt aber nicht, dass dabei auch nicht Menschen sterben. Also das ist genauso ein Problem dort.
Wo steht denn der Krieg in der Ukraine heute ganz allgemein, 2,5 Jahre, nachdem die jetzige Invasion losgegangen ist?
Also ich habe zurzeit den Eindruck, dass es leider sehr, sehr schlecht steht für die Ukraine. Die russische Armee kann weiter tausende Leute in diesem Krieg verheizen. Und das erwähnte Pokrowsk könnte auch fallen in den nächsten Wochen, vielleicht eher Monaten. Und was ich auch höre, ist, dass SoldatInnen in der ukrainischen Armee, vor allem im Donbass, eben kritisieren, dass ihnen Leute fehlen, die jetzt gerade in Kursk kämpfen. Und das ist auch ein Problem. Also im russischen Kursk, wo eben die ukrainische Armee eingedrungen ist. Und gleichzeitig wissen wir ja auch schon seit langem, dass die Ukraine ein Personalproblem hat. Also dass wirklich nicht genügend Menschen in der Ukraine kämpfen wollen. Und daneben fehlen weiter Waffen, es fehlen Waffensysteme, es fehlt die Erlaubnis, weit im Territorium von Russland angreifen zu können. Jetzt steht der Winter an und das Land wird wahrscheinlich sehr, sehr massive Strom- und Energieausfälle haben. Und das sind einfach riesige Probleme. Und dann, wenn wir so ein bisschen geopolitischer anschauen, sehen wir, dass die Ukraine gerade so ein bisschen aus dem Zentrum der Aufmerksamkeit rückt, weil wir haben Großlagen sozusagen in der Welt. Wir sehen natürlich den Krieg im Nahost, also zwischen Israel und Palästina. Wir sehen Libanon und jetzt auch die Zuspitzung mit Iran. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass die russischen Desinformationskampagnen in westlichen Staaten sehr weit ausgreifen und wirklich tief greifen, viele Auswirkungen haben. Und natürlich ist noch die große Frage, wie geht es in den USA weiter, wenn dort ein Präsident oder eine Präsidentin ab Januar dann die Geschicke oder die politischen Geschäfte leitet von, also wir wissen einfach nicht, wer dort sein wird und was das für die Ukraine konkret bedeuten wird. Aber das sind alles so Signale, die sich gerade so ein bisschen sammeln, die aus meiner Sicht ja ein sehr schlechtes Bild zeichnen für die Ukraine.
Inwiefern gibt es denn noch Hoffnung auf Frieden?
Das ist die große Frage. Also fast eigentlich ein Thema für einen eigenen Podcast, würde ich sagen. Ich denke, der Druck auf die Ukraine, was jetzt einen möglichen Frieden angeht, ist zurzeit besonders groß. Und der Krieg ist einfach auch teuer für alle Beteiligten und eben auch für die westlichen Verbündeten. Und es wird ja immer mehr auch darüber debattiert, dass die Ukraine zum Beispiel die besetzten Gebiete hergeben solle. Das sind knapp 20% ihres Territoriums. Und dazu stehen jetzt schon wieder verschiedene Szenarien im Raum. Und ich finde das aber eine sehr schwierige Lösung. Also ich finde es eigentlich keine Lösung. Und das wäre in dem Sinne, finde ich, ein falscher Frieden. Also das setzt ja voraus, dass Russland dann sozusagen nachgeben würde und dass dann Frieden einkehren würde, wenn man jetzt auf diese Gebiete verzichtete. Aber ich bin halt aus verschiedenen Gründen der festen Überzeugung, dass Russland das nicht beeindrucken würde und Russland vielleicht nur zeitweise ablassen würde von der Ukraine, aber eben dann bald wieder angreifen würde. Und ja, zugleich, das würde ich auch gerne noch kurz ausführen, sehen wir eben das Problem dieser ausbleibenden oder stark verzögerten Waffenlieferungen. Und dadurch wird eben die Ukraine also auch überhaupt in keiner Weise zu einer starken Verhandlungsposition befähigt. Und das ist aus meiner Sicht auch ein sehr großes Problem. Und sie kann eben nicht gestärkt in wie auch immer geartete Verhandlungen eintreten.
Du hast gesagt, dass du aus verschiedenen Gründen skeptisch bist, dass eine Abtretung von Gebieten an Russland könnte zu einem nachhaltigen Frieden führen. Warum?
Ja, damit meine ich, dass man Russland einfach nicht vertrauen kann, dass sie dann sozusagen Ruhe geben, weil wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass Einigungen, die getroffen wurden, einfach auch immer wieder gebrochen wurden. Also ich erinnere jetzt mal nur als ein Beispiel an Minsk. Minsk 1 und 2. Oder es ist offensichtlich, dass Russland sich einfach nicht zufrieden geben wird mit der Annexion von den Gebieten, über die wir jetzt sprechen, sondern dass von vornherein hat es Russland eben auch auf die Hauptstadt abgesehen und daran hat sich nichts geändert.
Danke vielmals, Clara, für das Gespräch.
Danke dir.
Wer noch die ganze Reportage möchte nachlesen aus «Mir noch grad» und auch verschiedene Interviews, die entstanden sind in der Ukraine, wir verlinken das auch noch im Beschreib zu dieser Episode. Mein Name ist Mirja Gabatuller, ich habe geredet mit Clara Lipkowski und die Folge produziert hat Tobias Holzer. Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.